D-Radio Wissen. Update.
The Norwegian Nobel Committee has decided...
Das norwegische Nobelkomitee hat beschlossen, den diesjährigen Preis dem kolumbianischen Präsidenten Juan Manuel Santos zuzusprechen, für sein entschlossenes Bemühen, den mehr als 50-jährigen Bürgerkrieg in seinem Land zu beenden.
Keine Frage, Santos hat sich bemüht, Frieden mit den FARC-Rebellen in Kolumbien zu schließen. Allerdings ist ihm der Friedensvertrag auch erstmal um die Ohren geflogen. Den Nobelpreis gibt's trotzdem dafür. Darum geht's im Update. Ich bin Sophie Stiegler.
Update.
Ich bin für diese Ehre unendlich und von ganzem Herzen dankbar.
Esta honrosa distinción.
Stolz kann Kolumbiens Präsident Juan Manuel Santos auch sein. Als er letzte Woche zusammen mit dem FARC-Kommandeur Rodrigo Londoño ein Friedensabkommen unterzeichnet hat, war die ganze Welt beeindruckt. 4 Jahre Verhandlungen sollten 50 Jahren Bürgerkrieg ein Ende setzen. Die linksgerichtete FARC hatte in den 60ern einen Guerillakrieg gegen die konservative Regierung und gegen Großgrundbesitzer angefangen. Irgendwann wusste aber keiner mehr so recht, wofür eigentlich genau gekämpft wird. Dann kam das Abkommen. Und die kolumbianische Bevölkerung sagte nein. Die Strafen für Ex-Rebellen seien zu kurz und sie schauderte es bei dem Gedanken, dass FARC-Leute wieder in die Politik dürfen sollten. Eine üble Niederlage für Santos. Die Begründung des Nobelpreiskomitees hört sich dann auch ein bisschen nach Rechtfertigung an.
It is the Norwegian Nobel Committee's firm belief.
Das norwegische Nobelkomitee glaubt fest daran, dass Präsident Santos den blutigen Konflikt wesentlich näher zu einer friedlichen Lösung gebracht hat. Sein Bestreben für den Frieden erfüllt somit die Kriterien von Alfred Nobels Testament.
Ganz explizit sagt das Komitee, der Preis soll alle Seiten ermutigen, nicht locker zu lassen. Das erinnert an 2009, als US-Präsident Barack Obama schon den Friedensnobelpreis bekam, als er gerade erst sein Amt angetreten hatte. Den Preis gab es wohl eher dafür, was hoffentlich noch kommen sollte, als dafür, was Obama schon geleistet hatte. Der Nobelpreis für Santos ist ein Appell an viele Seiten, kommentiert auch unsere Korrespondentin Anne Herberg.
Er gibt den Zehntausenden Menschen Rückenwind, die in diesen Tagen auf Kolumbiens Straßen für den Frieden demonstrieren. Sowie den Millionen Opfern des Bürgerkrieges, die in großer Zahl für ein Ja im Referendum gestimmt haben. Und er ist ein Appell an die FARC, ihrerseits an den Verhandlungen festzuhalten und noch mehr zu tun, um den bewaffneten Konflikt abzuschwören. Vor allem aber ist der Preis ein Appell an die Gegner des Abkommens, die großteils mit Fehlinformationen, Angst und Misstrauen gegen den Friedensvertrag geschürt haben. Sie sind nun in Zugzwang.
Und es scheint so, als hätte Santos verstanden, was von ihm erwartet wird. Jedenfalls übt er sich in Bescheidenheit.
Ich nehme den Preis nicht in meinem Namen an, sondern für alle Kolumbianer, vor allem für die Millionen Opfer des Konflikts, unter dem wir länger als 50 Jahre gelitten haben.
Santos und die FARC-Führung wollen an dem Friedensvertrag festhalten. Die Kritik der Gegner soll eingearbeitet werden. Der Waffenstillstand bleibt bestehen.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Viele Twitter-User sehen die Wahl des diesjährigen Friedensnobelpreisträgers kritisch. Klein Ingo zum Beispiel schreibt, Friedensnobelpreis für Juan Manuel Santos? Wie naiv, dumm und nicht informiert muss man sein. Der Meinung ist auch Mani 2. Dass Santos die beste Wahl für den Friedensnobelpreis ist, sagt einiges über den desolaten Zustand dieser Welt aus. Aber es gibt auch positive Stimmen. Marianne Schäffer schreibt zum Beispiel auf Facebook, aus meiner Sicht eine richtige und weise Entscheidung. Hoffentlich wird er dadurch bestärkt, trotz des gescheiterten Referendums weiter für den Frieden zu kämpfen. Feingebürgert tweetet, Friedensnobelpreis ist kolumbianisch und bedeutet in etwa netter Versuch, Loser. Puro Junkie stellt den Friedensnobelpreis komplett in Frage. Seit Obama den Friedensnobelpreis bekam, kann ich das Ding sowieso nicht mehr ernst nehmen. Und Bubax84 findet, Friedensnobelpreis vergeben, während sich die halbe Erdkugel gegenseitig abschlachtet. Da kannst du auch einen Veganer-Café im Schlachthof öffnen.
Was sonst noch wichtig war?
This storm's a monster. Unfortunately, this is going to kill people. If you're in an evacuation zone and you're watching this, evacuate. Evacuate, evacuate, evacuate.
Floridas Gouverneur Rick Scott wollte, dass die Leute die Warnung wirklich ernst nehmen. Bringt euch in Sicherheit, dieser Sturm kann sonst tödlich sein. An 3 Millionen Menschen waren die Worte gerichtet. Wegen Hurricane Matthew wurden Krankenhäuser evakuiert, Flüge gestrichen. Matthew ließ in Florida Dächer durch die Gegend fliegen und riss Stromleitungen um. In 600.000 Haushalten ist der Strom ausgefallen. Bisher waren die Folgen noch milde. Ein Bewohner aus Miami sagte, er hatte mit Überschwemmungen bis zu seiner Haustür gerechnet. So schlimm war es nicht, noch nicht. Auf dem Weg an die Südostküste der USA hat Matthew ein bisschen an Gewalt verloren. Er wurde von Kategorie 4 auf 3 heruntergestuft, schafft aber immer noch Windgeschwindigkeiten bis zu 190 km/h und kann Sturmfluten auslösen. Das ganze Wochenende bleibt Matthew noch gefährlich für die USA. Deshalb gilt in den Bundesstaaten Florida, Georgia und South Carolina der Notstand. Ein Experte des Nationalen Hurrikanzentrums warnt auf CNN.
As it moves northward, the winds will get stronger, the rainfall will get heavier and more persistent.
Während der Sturm nach Norden zieht, wird der Wind und der Regenfall stärker und der Hurrikan wird das Meer an Land peitschen. Das ist lebensgefährlich in den Küstenregionen.
Den Leuten wird geraten, bleibt zu Hause, esst Ravioli aus der Dose und ladet nochmal eure Handys auf, solange es noch geht. Bisher hat Matthew in Haiti am schlimmsten gewütet. Mindestens 400 Menschen sind dort ums Leben gekommen. Die Zahl wird wohl noch steigen. Ganze Orte haben sich in Trümmerhaufen verwandelt. Seit dem starken Erdbeben von 2010 leben in Haiti noch viele Menschen in Zelten. Einige Straßen sind noch immer nicht wieder aufgebaut. Das macht alles nur noch schlimmer.
Man wäre ja gerne in die Sonne geflogen. Jetzt fahren wir erstmal wieder nach Hause und fangen wieder von vorne an.
Da freut man sich ein ganzes Jahr auf den Urlaub und dann kommt so eine Scheiße.
Wer ist der Leiter in deiner ganzen Geschichte? Immer der kleine Mann.
Für viele, die sich auf die Herbstferien irgendwo am Strand gefreut hatten, wird das erstmal nichts. Bei TUI Fly sind heute fast alle Flüge ausgefallen und auch bei Air Berlin wurden einige annulliert, weil die Fluggesellschaft auf Flieger von TUI Fly zurückgreift. Insgesamt fallen gut 100 Flüge weg, 9000 Urlauber sollen betroffen sein. Die Unternehmen versuchen, andere Maschinen zu chartern, damit Reisende wenigstens wieder nach Hause kommen. Seit Anfang der Woche haben sich massenhaft Piloten und Flugbegleiter krank gemeldet. Air Berlin und TUI Fly sollen unter einer neuen Holding verschmelzen. Viele fürchten um ihren Job. Hinter den Krankmeldungen wird deshalb ein heimlicher Streik vermutet. Nikolai Baublies von der Flugbegleitergewerkschaft UFO widerspricht.
Crewmitglieder im Cockpit, aber auch in der Kabine sind dafür da, den Kopf frei zu haben, zu evakuieren, Feuer zu löschen, Sicherheit zu vermitteln. Sie selbst sind jetzt aber völlig aus dem Nichts in eine sehr, sehr verunsichernde, beängstigende Situation gebracht worden. Das hätte das Management bei diesen Nachrichten und bei dieser schlechten Kommunikation vorhersehen können.
TUI Fly will die vertrösteten Fluggäste nicht entschädigen. Die massenhaften Krankmeldungen seien sowas wie höhere Gewalt, genauso wie extremes Wetter oder Streiks. Es könnte aber sein, dass das letzten Endes die Gerichte entscheiden müssen. Um eine Lösung für die festgefahrene Situation zu finden, hat das niedersächsische Wirtschaftsministerium alle Seiten eingeladen, erklärt eine Sprecherin.
Das Bestreben des Ministers ist es auf jeden Fall erstmal einfach den Druck rauszunehmen, deeskalierend zu wirken, alle Leute an einen Tisch zu bringen, um dann eben auch wieder tatsächlich in ruhigere Fahrwasser zu kommen.
Ob am Wochenende TUI-Fly-Flüge starten, ist noch völlig unklar. Irgendwie ist es auch keine Überraschung. Die nächste Zeit muss fast jeder zweite Tornado-Kampfjet der Bundeswehr am Boden bleiben. Grund sind laut der Nachrichtenagentur dpa lockere Schrauben an Bildschirmen im Cockpit. Das klingt wenig dramatisch, trotzdem dürfen bis auf Weiteres keine Tornados der modernsten Version mehr starten. Das betrifft auch die Flugzeuge, die von der türkischen Basis in Incirlik aus zu Aufklärungsflügen in Syrien und im Irak starten. Neue Bilder von IS-Stellungen können sie also erstmal nicht liefern. Erst Anfang des Jahres hatten die Tornados in Incirlik nur tagsüber starten können. Die Cockpitbeleuchtung war wegen eines Softwarefehlers zu hell für Nachtflüge. Wann das neue Problem behoben ist, kann das Verteidigungsministerium noch nicht sagen. Nur, dass es wohl keine Wochen oder Monate dauern wird.
Was noch wichtig wird.
Morgen wird in Georgien ein neues Parlament gewählt. Dann darf die Bevölkerung entscheiden, ob sie möchte, dass sich Georgien weiter an die EU und die NATO annähert. Dafür steht die derzeitige Regierung. Eine große Frage ist aber auch, wie die Ex-Sowjetrepublik mit Russland umgehen soll. Der Kaukasuskrieg 2008 hat gezeigt, dass es hier noch viel zu tun gibt.
Und sonst in der Welt?
Bisher bleiben in Pakistan viele Morde an Frauen ungestraft. Jetzt sollen schärfere Gesetze die Pakistanerinnen besser schützen. Wer bislang in Pakistan eine Frau um der angeblichen Ehre willen umgebracht hat, musste nur die Verwandten des Opfers dazu bringen, ihm zu vergeben, um straffrei auszugehen. Diese Möglichkeit gibt es nach dem neuen Gesetz nicht mehr. Schätzungen zufolge werden Jahr für Jahr hunderte Frauen in Pakistan umgebracht, weil sie sich anders verhalten, als es ihre konservativ-islamischen Familien gut finden. In der Regel sind es dann die Männer der Familie, die beschließen, dass die betreffende Frau nicht mehr leben darf. Tunesien kann kaum noch Touristen begeistern, seit dort bei Anschlägen viele Urlauber getötet wurden. Jetzt hat wieder ein europäisches Kreuzfahrtschiff in Tunis Halt gemacht. Die 300 Passagiere und die Besatzung wurden am Hafen von Tunis mit Musik, Tänzern, Kamelen und Blumengirlanden empfangen. Ein extra Aufgebot an Polizisten und Soldaten sorgte in der Stadt für Sicherheit. Bei zwei Terrorangriffen auf Touristenziele starben im Sommer 2015 fast 60 Tunesien-Urlauber. Danach haben viele Reiseanbieter das Land von ihren Routen gestrichen. Lady Liberty zieht jedes Jahr mehr als 4 Millionen Besucher an. Jetzt bekommt die New Yorker Freiheitsstatue ein eigenes Museum. Das soll bis 2019 auf der anderen Uferseite entstehen und endlich genug Platz für all die Exponate bieten, die bisher auf kleinstem Raum im Sockel der Statue zusammengepfercht sind. Thema des neuen multimedialen Museums sind die Geschichte und die Konstruktion der Lady mit der Fackel. Die hat Frankreich 1876 den damals erst 100 Jahre jungen Vereinigten Staaten von Amerika geschenkt.
Wissensnachrichten.
Das erste Röntgenbild der Welt, das zeigt die Knochen einer Hand mit so einem dicken Ring dran, gemacht hat's Wilhelm Konrad Röntgen von seiner Frau Bertha. Das war schon Ende des 19. Jahrhunderts. Also das mit dem Röntgen, das kriegen wir schon eine ganze Weile hin. Das heißt aber nicht, dass es da nicht noch Fortschritte in der Technik gibt. In Schenefeld bei Hamburg ist der weltweit größte Röntgenlaser fertig gebaut. Britta Wagner aus den Wissensnachrichten, was soll der denn jetzt durchleuchten?
Alles Mögliche, vor allem interessieren die Forscher aber ganz kleine Dinge. Der European X-Fell, wie er heißt, ist sozusagen Mikroskop und Superkamera in einem. Und mit ihm kann man quasi filmen, wie chemische Reaktionen auf Atomebene ablaufen, also wirklich im Nanoformat. Das interessiert Chemiker. Aber wenn es um Proteine geht, wird es auch für die Medizin interessant. Wenn man nämlich versteht, wie die Proteine funktionieren, könnte man das anwenden, um dann neue Medikamente und Therapien gegen Krankheiten zu entwickeln.
Also der Laser ist dann doch was anderes als das Gerät aus dem 19. Jahrhundert, nehme ich an. Und auch was anderes als heutige Röntgengeräte, die wir so beim Arzt sehen.
Ja, das fällt dann doch ein bisschen größer aus. Das liegt daran, dass es nicht nur ein Röntgengerät ist. Dafür steht das X aus X-Fell, X für X-Ray, also Röntgenstrahlung. Und das Fell steht für Free Electron Laser, also freie Elektronenlaser. Und wenn es um Elektronen geht, dann ist es ja in der Forschung gern so, dass die ordentlich auf Trab gebracht werden per Teilchenbeschleuniger. Und die Dinger sind eben immer groß.
Von welchen Dimensionen reden wir da?
Das Ding ist fast 3,5 Kilometer lang, wobei die Anlage unterirdisch verläuft, von Hamburg über die Stadtgrenze nach Schenefeld in Schleswig-Holstein. In dem Tunnel werden die Elektronen dann beschleunigt und auch noch mit Magneten auf einen Slalomkurs gebracht. Dabei kommen sie dann in eine Art Gleichtakt, was sich immer weiter verstärkt. Und dann strahlen sie besonders intensive und kurze Röntgenblitze aus, die dann zum Durchleuchten von Dingen genutzt werden. Und dabei ist diese Anlage viel schneller als ihre Vorgänger und die Konkurrenz, sagt der X-Fell-Physiker Sergej Molozov.
Diese Maschine ist wirklich einmalig. Hier in Hamburg werden wir die Möglichkeit haben, 30.000 Lichtblitze in einer Sekunde zu erzeugen. Das, was Amerikaner können, ist 100. Und das ist eine große Differenz.
Dafür hat die Anlage auch mehr als 1 Milliarde Euro gekostet und man hat mehrere Jahre lang dran gebaut. Laut der Hamburger Wissenschaftssenatorin stehen die Forscher jetzt schon Schlange, um ihre Experimente da zu machen.
Also man hat gerade gehört, die sind ziemlich stolz auf ihre Maschine. Wann können sie denn loslegen?
Das dauert jetzt noch ein bisschen. Erstmal muss die Anlage auf ihre Betriebstemperatur gebracht werden. Das sind minus 271 Grad Celsius, fast der absolute Nullpunkt, damit es dann keine Leitungsverluste bei den Elektronen gibt. Im Frühjahr soll dann der erste Elektronen
Elektronenstrahl durch die Anlage gehen und ab Sommer können die Forscher dann mit ihren ersten Experimenten zum Arbeiten anrücken.
Wo wir jetzt schon bei der Arbeit sind, dann wechseln wir mal in die nicht bezahlte Variante, Hausarbeit. Das ist weltweit vor allem Frauensache und das geht schon bei den Mädchen los, das zeigt eine UNICEF-Studie.
Ja, demnach verbringen Mädchen zwischen 5 und 14 Jahren pro Tag 40% mehr Zeit mit Hausarbeit als gleichaltrige Jungs und mit der Pubertät wird es dann noch schlimmer.
Wäre ja schön, wenn die Mädchen die Zeit lieber für die Schule nutzen würden.
Ja, das sagt das UNO-Kinderhilfswerk auch ganz klar. Oder sie sollten es für Spielen nutzen oder dafür überhaupt ein Kind zu sein. Außerdem warnt UNICEF, hält das ganze Geschlechterstereotype und die Doppelbelastung von Frauen und Mädchen über Generationen hinweg aufrecht.
Jetzt sollten Volksfestbesucher noch mal ganz genau hinhören. Die haben ja oft das Problem, dass das Handynetz zusammenbricht. Soll aber nicht mehr so oft passieren. Daran arbeitet Vodafone.
Ja, da laufen jetzt gerade Tests auf dem Cannstatter Wasen. Das ist das große Volksfest in Stuttgart. Da werden die Gullideckel als zusätzliche Funkantennen genutzt, damit es dann weniger Funklöcher gibt.
Okay, und warum jetzt gerade Gullideckel?
Weil auf dem Gelände bei so vielen Besuchern kein Platz mehr ist, geht es einfach nach unten in die Gullis. Und das Ganze ist aber wasserfest, damit da nichts kaputt geht.
Also, wenn man kein Netz hat, Handy einfach mal nicht nur nach oben, sondern vielleicht auch mal nach unten halten. Vielen Dank, Britta.
Wetter.
Der Tag geht meistens grau und regnerisch zu Ende in Deutschland. So richtig hell wird's kaum noch. In der Nacht gehen die Temperaturen bis auf 2 Grad runter. Oben im Mittelgebirge kann's auch ein bisschen schneien. Ganz ähnlich sieht auch das Wochenende aus. Viele Wolken und dazwischen Regen. Wenn sich die Sonne zeigt, dann am ehesten im Westen und im Nordwesten. Wärmer als 9 bis 15 Grad wird's nicht.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.